L'ora italiana, eure italienische Stunde mit Kultur, Musik und Veranstaltungen rund Italien in München.
Jeden ersten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Radio Lora München 92.4.
Einen wunderschönen Abend an alle Freunde und Freundinnen von Lora Italiana und herzlich willkommen an diesem Dienstag, den 2. Dezember, auf den Frequenzen von Radio Lora München 92.4. Aus unserem Heimstudio für diese letzte Folge im Jahre 2025 begrüßt euch am Mikrofon Fabiana Saviano. Was haben Giovanni Zarrella, Gio Di Nardo, Franca Potente, aber auch Daniela Cavallo, Giovanni Di Lorenzo und Ingo Zamperoni gemeinsam? Richtig, sie haben eine prominente Rolle in der deutschen Gesellschaft, beziehungsweise sind sie berühmt, und sie haben eine italienische Herkunft. Irgendwie, sei es erste, zweite oder dritte Generation. Sie haben es geschafft, was eigentlich gar nicht selbstverständlich ist für Menschen, die eine Migrationserfahrung oder Geschichte haben. Denn wie wir wissen, ist es immer noch so, dass ein Migrationshintergrund statistisch gesehen immer noch den schulischen und beruflichen Erfolg beeinflusst, wenn auch stark abhängig von Generation, Herkunftsland und sozialem Umfeld. Die Migration zwischen Italien und Deutschland hat eine sehr lange Geschichte und heuer sind es genau 70 Jahre seit einem der relevantesten Ereignisse dieser Geschichte. Das bilaterale Abkommen zwischen den beiden Ländern. Heute Abend wollen wir dieses so breite Thema zumindest mal berühren, unter anderem mit Beiträgen von Professor Grazia Prontera der Universität Salzburg und von Silvia Bertino von Amici d'Italia Regensburg. Aber wie immer fangen wir mit der Pillola di Italiano, unsere Dosis italienische Sprache, am ersten Dienstag im Monat, die Sergio Spazi für uns vorbereitet hat und uns in das Thema sehr schön einführt. Bis gleich mit Lora Italiana auf Radio Lora München 92.4.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Lora Italiana, willkommen zu Pillola d'Italiano von diesem Monat. Das zentrale Thema der Folge ist die Migration. Der Begriff lässt sich auf das italienische Verb migrare zurückführen, das wiederum vom gleichnamigen lateinischen Verb und von altslawischen miglivus stammt und laut Online-Etymologie-Wörterbuch die Bedeutung beweglich hat. Die Enzyklopädie Treccani hilft uns hingegen, den heutigen Unterschied in der Verwendung der Begriffe Emigrant und Migrant zu verstehen. Während die beiden Begriffe im 19. Jahrhundert synonym waren, werden sie heute als unterschiedlich wahrgenommen. Laut Treccani betonte Migrante die Loslösung von Herkunftsland und unterstreicht die Abkehr derjenigen, die es verlassen. Im Gegensatz dazu bezeichnete Migrante zunächst Menschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Süd nach Norditalien zogen. Heute wird der Begriff laut Treccani eher von Menschen verwendet, die aus Gründen großer Not gezwungen sind, ihr Land zu verlassen und vorübergehend oder dauerhaft in Länder zu ziehen, in denen die Lebensbedingungen und Chancen besser sind. Die Perspektive ist daher in diesen Definitionen von zentraler Bedeutung, aber gleichzeitig müssen wir betonen, dass diese Phänomene oft untrennbar miteinander verbunden sind. In diesem Zusammenhang kann diese Überlegung der Schriftstellerin Francesca Melandri zum Nachdenken anregen. Menschen, Thunfische, Störche, Gnus, die durch die Savanne galoppieren. Migrationen sind wie Gezeiten, Winde, die Umlaufbahnen der Planeten und Geburten. Alles Phänomene, die man nicht aufhalten kann. Sicherlich nicht mit Gewalt, auch wenn diese Illusion weit verbreitet ist. Mit Melandris Überlegungen verbunden ist das Konzept der Aufnahme, Accoglienza auf Italienisch, und, wie es im etymologischen Wörterbuch steht, von lateinischen colligere, also bei sich aufnehmen, mit Zuneigung empfangen und im weiteren Sinne akzeptieren. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch einen weiteren Denkanstoß des Direktors des Ägyptischen Museums in Turin, Christian Greco, mit auf den Weg geben. Er redet zwar von Museen, aber metaphorisch eigentlich von der gesamten Menschheit. Gregor sagt, ich möchte nicht von Einwanderern sprechen, denn der Begriff neue Einwohner verändert die Perspektive. Er vermittelt gleiche Rechte und Pflichten in einem gemeinsamen Zuhause. Andererseits ist das Museum bereits der Ort eines anderen, dessen Gäste wir in Bezug auf eine ferne Zivilisation mit anderen Sichtweisen als unseren sind. Wir alle sind vorübergehende Einwohner an einem Ort, der schon länger existiert als wir. Wir alle sind vorübergehende Einwohner. Bis bald!
Herzlich willkommen zurück auf Lora Italiana, die italienische Stunde einmal im Monat auf Radio Lora München 92.4. ItalienerInnen sind nach Deutschland seit jeher migriert. Schon seit dem Mittelalter gab es unter anderem Handwerker, Händler, aber auch Künstler und Architekten, die hier gearbeitet und mitgewirkt haben. Ein Zeugnis dafür sind die vielen Straßen, die danach genannt wurden. Aber die Migrationswelle, die vermutlich am meisten in der kollektiven Erinnerung immer noch sehr präsent ist, ist diejenige, die aus der Mitte der 50er Jahren bis in die Anfänge der 70er Jahren Millionen von ItalienerInnen nach Deutschland gebracht hat und die mit dem Unterzeichnen des bilateralen Abkommens zwischen Italien und Deutschland 1955 anfing. Dann ging es natürlich weiter. Weitere Migrationswellen folgten einander, aber diese wichtige Phase kennzeichnet die Geschichte der Beziehungen zwischen Italien und Deutschland und beeinflusste die Entwicklung der neuen EinwohnerInnen und ihre Nachkommen auf relevanter Weise. Zu diesem Anlass haben die Landeshauptstadt München und die Stadt Verona eine Reihe an Veranstaltungen und Initiativen ins Leben gerufen, die auf der Suche nach gemeinsamen Geschichten, so das offizielle Motto der Reihe, gehen sollen. Unter den Expertinnen, die eingeladen wurden, um über dieses Thema zu berichten, war auch Professor Grazia Prontera, außerplanmäßige Professorin für europäische Zeitgeschichte am Fachbereich für Geschichte der Universität Salzburg, die wir für ein langes Gespräch über den historischen Hintergründen dieses Abkommens eingeladen haben. In der integralen Version des Interviews, die Sie auf unserer Podcast-Seite finden können, erzählt sie unter anderem, welche ihre Migrationsgeschichte ist. Eine Migration, die gewählt und gewollt war. Anders ist aber im Fall der Arbeiter, die rekrutiert wurden, die aus Not hierher kamen. Hören wir nun in einigen Abschnitten aus dem Interview, wie dazu kam und welche Motivationen wurden von den beiden Ländern vertreten. Außerdem, wer wurde rekrutiert und wer nicht. Bis nachher mit Lora Italiana auf Radio Lora München 92.4. Was vor 70 Jahren passiert ist, ist etwas anders. Und zwar, es ist aber auch so eine Etappe von vielen Art von Bewegungen zwischen Italien und Deutschland, weil Auswandern nach Deutschland oder Präsenz der ItalienerInnen in Deutschland und in München insbesondere ist immer verstrichen worden. Das heißt, man hat immer da auch wichtige ItalienerInnen gehabt, auch Architekten oder Geschäftsmänner. Dann sind die zwei Weltkriege passiert und nach dem zweiten gab es diese große Zerstörung, diese große Bedarf dann wieder aufzubauen. Dann haben sich irgendwie das Bedarf, das Angebot und Nachfragen zwischen diese zwei Länder fast überschneidend und es wurde zu diesem Abkommen. Wie genau ist es gelaufen? Was ist passiert?
Also 1955 haben der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien ein Arbeitsabkommen unterzeichnet. Das war für Deutschland das erste Abkommen, aber für Italien war der letzte. Also Italien hat schon 1946, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, schon die erste Abkommen unterzeichnet, und zwar mit Belgien und dann mit alle Länder Westeuropa, aber auch mit Südamerika, Südafrika und auch Länder in Osteuropa. Weil für Italien war zentral nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Wirtschaftssituation zu verbessern, sowohl die große Quote an Arbeitslosigkeit zu reduzieren, als auch Geld vom Ausland nach Italien zu bekommen, über die Arbeiter und Arbeiterinnen, die im Ausland waren.
Was sie auf Italienisch die Rimesse, das heißt, es ist das ganze Geld, was die ArbeiterInnen dann verdient haben, und Rimesso, das heißt, sie haben zurückgeschickt sozusagen.
Ganz genau. Damit hat Italien gedacht, okay, durch diese große Flüsse an Emigration eine Stabilisierung der Situation in Italien zu erreichen. Ja? Und hat konsequent mit allen Ländern, die Interessen gehabt haben,
irgendwas gemacht.
Arbeitsabkommen, Migrationsabkommen unterschrieben. Für Deutschland war ein bisschen anders. Für Deutschland war 1955 noch nicht so weit, um angewiesen zu sein auf die Arbeitskräfte auf dem Ausland, weil die Vollbeschäftigung kommt später, kommt 1959, und es ist bis 1961 massiv. Da hat die Bundesrepublik wirklich Bedarf an Arbeitskräften aus dem Ausland. Aber bis dahin eigentlich die Notwendigkeit der Bundesrepublik Deutschland war, alle die Leute, die in Deutschland waren, zu beschäftigen.
Okay.
Und zwar, wir haben ganz viele Geflüchtete und Vertriebene aus Osteuropa nach Deutschland, und wir haben immer noch eine sehr starke Flüsse von der DDR zum der Bundesrepublik Deutschland. So, deswegen gab es schon genug Arbeitskräfte in der Bundesrepublik. Interessant ist dann, warum überhaupt diese Abkommen? Weil der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, wieder sich zu etablieren in der demokratischen
Gemeinde.
Genau. Auf politischer Ebene, auf internationaler Ebene, und sich zu rehabilitieren. Was interessant ist, dass die zum Beispiel schon ziemlich bald klar war, dass nur wenn die Bundesrepublik Deutschland wieder wirtschaftlich stark wird, wird dann Europa sich auch wirtschaftlich wieder erholen. Und das ist, was die USA von vorne an gedacht hat. Und dieser Marshallplan, diese atlantische Hilfe von USA nach Westeuropa, war auch mit der Hintergrundgedanken, wir müssen die Bundesrepublik Deutschland nochmal verstärken, und die Wirtschaft unter die verschiedenen Länder sollen aber sich so miteinander verflechten, ne? Die dann diese Verflechtung, diese Zusammenarbeit, diese Integration der verschiedenen Wirtschaften soll dann zwei Sachen garantieren. Einmal die Entwicklung, so der wirtschaftliche Entwicklung, und zweitens noch wichtiger, dass kein Krieg mehr so schnell
Schutz gegen die anderen, den Feinde sozusagen.
Also. Ja, genau, also dass die Wirtschaft in Westeuropa dann sich so doll miteinander verbinden, ist eine Garantie gegen zukünftige Kriege.
Okay.
Ja?
Okay.
Und was angeht an Militär, Frankreich war super gegen Remilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland. Und die Gedanken waren immer mehr auf eine europäische Ebene. Also wir wissen auch, 1957, dann wird die EWG gegründet, also mit den römischen Verträgen. Und es wird auch eine Gedanke, nicht nur wirtschaftlich sich zu integrieren, aber auch dann immer mehr politisch, was aber viel, viel später passiert.
Das ist wahrscheinlich immer noch nicht wirklich ganz genau geklappt hat, ganz genau. In einer gewissen Weise.
Und, aber waren auch die ersten Gedanken, eine gemeinsame militärische Bündnis zu gründen, das ist auch nicht passiert. Was ich sagen wollte, ist, dass 1955 war noch nicht der Wirtschaftsbedarf der Bundesrepublik so stark, um diese Abkommen zu legitimieren. Ja. Die Erklärung ist mehr zu suchen in diesem Versuch der Bundesrepublik nochmal als demokratische und solidarische Nation das wieder zu etablieren nach Nationalsozialismus als wirklich eine konkrete Bedarf. Ja. Wir sind noch nicht in einem Regime der Freizügigkeit.
Okay.
Also genau. Das heißt, dass um eine Arbeitserlaubnis zu haben, muss man eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Also das heißt, es ist nicht so einfach, irgendwo hinzugehen, okay, und eine Arbeit zu finden. Und der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet diesen Vertrag mit Italien. Schon ein paar Jahre vor dem Abkommen waren die zwei Regierungen in Kontakt und haben diese Rahmenbedingungen schon geschrieben. Nur ist er tatsächlich in Kraft getreten, als der Bedarf dort war. Und zwar tatsächlich so, 55, 56, in manchen Bereich der Wirtschaft gab schon diese Vollbeschäftigung. Das heißt, die Bundesrepublik hat tatsächlich Arbeitskräfte auf dem Ausland gebraucht. Am Ende der 50er Jahre, 59, wenn wirklich in alle Bereiche der Wirtschaft Vollbeschäftigung war, okay, wirklich super, super wichtig war für die weitere Entwicklung. Aber schon 1956 sind dann die ersten Arbeitskräfte aus Italien in der Bundesrepublik gegangen zu arbeiten. Und das ist so passiert, also es war alles geregelt. In dem Abkommen waren die Bedingungen. In Verona war das Migrationszentrum. Und die Besonderheit dieses Migrationszentrums war, dass aus allen italienischen Städten sind Arbeitskräfte zumindest nach Verona, und dort war die deutsche Kommission, die diese Personen untersucht haben und festgestellt haben, welche Qualifikationen haben, und dann in die Bundesrepublik Deutschland gebracht haben. Aber in Verona war tätig nur die deutsche Kommission.
Okay.
In anderen, okay, Migrationszentren waren mehrere Kommissionen aktiv. Also wir wissen, dass in Mailand, in Neapel, in Messina andere Kommissionen waren.
Aber die Züge sind immer aus Verona gekommen.
Die nach der Bundesrepublik, genau, gefahren sind. Also die ganze italienische Migrationsfluss nach der Bundesrepublik Deutschland wurde geregelt über das Migrationszentrum in Verona. Und dort war nur die deutsche Kommission.
Okay.
Alle die anderen Migrationsflüsse nach die anderen Länder Europa, mhm, oder Südamerika zum Beispiel sind dann über die anderen Migrationszentren. So, das heißt, es wurde ein Weg geöffnet, um explizit die Migration in die Bundesrepublik Deutschland zu fördern.
Klein bisschen, ja, Skeptizismus war dabei, im Sinne, also ganz vertraut haben sie uns nicht, weil sie wollten auch wieder, wenn ich richtig weiß, nicht richtig die Geschichte kenne, also auch Menschen, die schon kontrolliert wurden, die schon gesundheitliche Untersuchungen gehabt haben in ihre Heimatorten oder in ihre Heimatstädte, wurden nochmal kontrolliert. Ja.
Genau, also genau das. Die Prozedur war genau, was Sie gesagt haben. Die Arbeitsämter in alle italienischen Städte haben der Vorauswahl, sagen wir so.
Genau, Vorwahl getroffen.
Getroffen. Und dann sind die Arbeitskräfte dann nach Verona gekommen und dort waren die Deutschen Ärzte, die dann die endgültige Untersuchung gemacht haben. Und in dem Abkommen war ziemlich detailliert auch, wie diese Untersuchung stattfinden sollte. und welche Krankheiten dann die Konsequenz gehabt haben, diese Person auszuschließen.
Okay, okay.
Und im Prinzip waren zwei Gründe. Eine war, wenn Krankheit gab, die übertragbar sind, diese ansteckende Gefahr. Und aber der zweite Grund war, alle die Krankheiten, die Kosten produzieren könnten. Und zwar auch eine Karie zum Beispiel. Genau. Ja.
Und das so. Haben wir immer noch das Problem jetzt mit der Krankenkassen, aber jetzt alle. Also nicht nur die Migranten, auch jeder Bürger. Das ist eine Anmerkung von der Redaktion, also mich von Fabiana, die das jetzt gemerkt hat, dass so ein gewisser Sparkurs von den Krankenkassen wirklich präsent ist. Aber das ist jetzt nur eine in Klammer.
Genau. Und dann gab aber auch extra Wünsche von verschiedenen Arbeitsgeber, die okay. dann auch die Kommission achtet. Und zwar zum Beispiel für die Volkswagen wollte nur Arbeitskräfte, die jünger als 38 Jahre alt sein okay. sollten. Und auch nicht kleiner als 1,65 Meter okay. zum Beispiel.
Und das wurde begründet, warum? Weil
wurde nicht begründet.
Okay. So ein bisschen aber auch wie die Hintergründe Italien und Deutschland und was eigentlich passieren sollte mit dieser Arbeitskräfte. Das ist zwei komplette unterschiedliche Perspektiven gewesen.
Ganz genau, ganz genau. Es wird auch sehr klar, dass es zwei verschiedene Perspektiven gibt, wenn man die Zeitungen von damals liest. Ja. Okay. Wir wissen, dass die Abkommen am 20. Dezember stattgefunden hat und 21 sind die ganzen Artikel publiziert wurden. Und in die italienische Presse wird sofort über Migrationsabkommen geredet. Ein bisschen mit diesen Hintergedanken, okay, wir wollen langfristige Wege offen, um dann die Vorteile, die wir vorher gesagt haben, tatsächlich zu erreichen. In der Bundesrepublik Deutschland war das Gegenprogramm, das okay. wurde ganz klar immer gesagt, die sind Arbeitsabkommen. Und das war, um klarzustellen, dass nur wenn Arbeit gibt, dann sind, diese Arbeiter willkommen. Wenn okay. keine Arbeit gibt, sind die nicht mehr willkommen. Mhm. Und wir sprechen immer jetzt maskulin, wir sagen immer
genau,
Arbeiter.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wer gekommen ist überhaupt.
Genau, also wir wissen, dass über dem Migrationszentrum in Verona sind hauptsächlich Männer. Die Frauen sind sehr wenige und zum Beispiel 1961, das ist das Jahr, wo der größte Zahl an Arbeitskräften über dem Migrationszentrum in Verona in der Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. Und dann wissen wir, dass es gibt 100.000 männliche Arbeitskräfte, nur 3.000 Frauen. Was da interessant ist, dass 1961 so viele Leute emigriert sind in die Bundesrepublik Deutschland und so viel Bedarf in der Bundesrepublik Deutschland war, dass auch eine zweite Stelle, eine zweite deutsche Kommission in Neapel etabliert wurde, um noch mehr Arbeitskräfte in der Bundesrepublik zu bringen.
Okay.
Und das waren aber nur 6 Jahre, weil dann eigentlich hat sich die Freizügigkeit in Europa tatsächlich etabliert. Und deswegen diese Notwendigkeit, der Weg über dieses Migrationszentrum gab nicht mehr.
Lora Italiana, die etwas andere italienische Stunde auf Radio Lora München 92.4. Bleibt dabei! Am Anfang der Sendung haben wir einige berühmte Personen der Gesellschaft erwähnt, die italienische Wurzel haben. Aber tatsächlich fiel es uns bei der Recherche für diese Folge der Sendung auf, dass es alles in allem nicht so viele ItalienerInnen erste, zweite oder dritte Generation in den Sinn kommen, die richtig hohe Posten, zum Beispiel in Politik oder Management, besetzen. Warum eigentlich? Zunächst einmal beim Suchen ploppen natürlich nur die italienischen Nachnamen, das heißt entweder von Familien, in denen beide Mitglieder oder aber der Vater Italiener war. Aber was ist mit all den Kindern von italienischen Müttern und deutschen Vätern? Dann kommen natürlich viel mehr Männer als Frauen. Algorithmus-Bias? Wer weiß. Und schließlich, naja, selbst da sind es wirklich eine Handvoll Namen, wenn man die Anzahl der Migrantinnen, die auch nur seit den 50er Jahren nach Deutschland umgesiedelt sind. Na also, warum sind wir immer noch so unterrepräsentiert? Analysen vom Sachverständigenrat für Integration und Migration vom OECD und DIW Berlin zeigen, dass das größte Problem die ungleichen Chancen auf Bildung bleibt. Personen mit Migrationshintergrund, das ist auch so ein komisches Wort mittlerweile, aber mit Migrationshintergrund, insbesondere der erste Generation, haben im Durchschnitt niedrigere schulische Leistungen, höhere Wiederholungsquoten, geringere Übergangsquoten, ins Gymnasium höhere Abbruchquoten. Wenn auch dieser Effekt bei der zweiten Generation abnimmt, bleiben im Gastland geborenen Kinder von Einwanderern jedoch aufgrund von Startnachteilen, Humankapital der Eltern, Sprache zu Hause, Netzwerke, oft hinter ihren Altersgenossen ohne Migrationshintergrund zurück. Die OECD spricht diesbezüglich ausdrücklich von einem teilweisen Aufholen. Die Kinder von Einwanderern nähern sich dem Niveau der Einheimischen an, erreichen es jedoch nicht immer. Es ist halt eine Dauerschleife, denn sie hat zwar mit Migration sicherlich zu tun, aber vor allem auch mit mangelndem ökonomischen Aufstieg. Und wir wissen, dass auch für deutsche Kinder, die aus ökonomisch schwachen Familien stammen, der Weg nach oben ziemlich steil ist.
So ist es nicht erstaunlich, dass Fälle wie die Journalisten Giovanni Di Lorenzo und Inko Zamperoni, obwohl sehr erfreulich, Ausnahmen darstellen, die eher mit ihrem sozioökonomischen Status zu tun haben. Denn sie beide stammen aus gut positionierten Establishments bzw. AkademikerInnenfamilien. Einer der wenigen Fälle, in denen ein echter Aufstieg zu beobachten ist, ist der von Daniela Cavallo. Geboren am 3. April 1975 in Wolfsburg, ist sie die Tochter italienischer Eltern aus Kalabrien, die als Gastarbeiter zu Volkswagen kam. Nach dem Abitur 1994 startete sie eine Ausbildung bei der Volkswagen AG und machte parallel eine Weiterbildung zur Betriebswirtin. Bereits während der Ausbildung engagierte sie sich in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. 2002 wurde sie erstmals in den Betriebsrat der VW-Tochtergesellschaft Auto 5000 gewählt. Nach kurzen Elternzeiten, 2004 und 2008, stieg sie 2013 in den Gesamtbetriebsrat des Konzerns auf. 2019 wurde Cavallo stellvertretende Vorsitzende. Im Mai 2021 wurde sie schließlich als erste Frau Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats von Volkswagen. Damit steht sie an der Spitze der mitunter mächtigsten Arbeitnehmervertretung der deutschen Industrie und vertritt die Interessen von Hunderttausenden Beschäftigten.
Was aber spezifisch zur Geschichte der Migration gehört, ist die Bildungspolitik, die von Anfang an für die Einwanderer gedacht wurde. Professorin Prontera erklärt uns, welche Leitidee diese voranbrachte.
Wenn die Familie dort sind, sind dann natürlich auch die Kinder. Und mit den Kindern ist wirklich sehr interessant zu gucken, wie die Entwicklungen waren in der Gesellschaft, weil die Schule ist der erste Bedarf sozusagen, dass die Kinder haben, aber auch die Städte, weil es gibt eine Schulpflicht und die Kinder müssen in die Schule gehen. Und zwischen 73 und 76 gibt mehrere Formen der Experimentation, okay. Ja, wie diese Klassen, wie diese Ausbildung sein kann oder sollte. Und es gab im Prinzip zwei Modelle. Ja. Eine war, diese Kinder sollten nach einem Jahr, wo die vielleicht sich ein bisschen Orientierung brauchen und Kompetenzen entwickeln sollen, in der deutschen Sprache hauptsächlich, dann sollten diese Kinder aber in die Regelklassen gehen, also das heißt, in der deutsche System integriert werden. Mhm. Ja. Und Hintergedanken war, wenn diese Kinder das gleiche Ausbildung machen können, ne, entfalten sie sich auch nach die eigenen
Möglichkeiten
und Wünsche.
Genau,
ja.
Genau.
Und das war auch eine grundsätzliche Entscheidung, weil damit wird auch klarer, wie gegenüber diese neue Teil der Gesellschaft umgegangen ist. Ja. Wenn zum Beispiel die Politik sagt, okay, die sind die zukünftigen Bürger und Bürgerinnen.
Dann agieren wir dementsprechend und lassen wir sie teilhaben oder wie auch immer.
Ganz genau. Und das war ein Modell. Das zweite Modell war, diese Kinder eigentlich befestigen in der Muttersprache, hat der Hintergedanken zu haben, alle die Verbindungen mit dem ursprünglichen Land zu befestigen. Auch mit dem Ziel, eine Rückkehr offen zu lassen. Weil wenn diese Kinder jetzt hauptsächlich die deutsche Sprache kennen, ein deutsches System
wollen
sich
sie
integrieren,
nie mehr
dann entwickeln sich dann auch hier. Und das Gegenmodell war, alles zu machen, um diese Kinder zu verstärken.
In die eigene Muttersprache zumindest, ja, oder so.
Genau, aber mit dem Ziel, dass sie zurückkehren sollten, könnten, wollten, weil die immer noch Bürger anderer Nationen sind. Also der Grund wird immer auch explizit genannt und gesagt, okay, wir haben Abkommen mit anderen Ländern, die sind Bürger anderer Länder und bleiben da auch und wir können sie nicht zwangsmäßig in das deutsche System integrieren und dann als unsere Bürger wahrnehmen.
Und wir Menschen aus der Zukunft vermuten wir, dass dieses zweite System irgendwie sich etabliert
genau,
hat.
Genau, also interessant, München war sehr interessant, weil die SPD hat im Prinzip von vorne an gesagt, versuchen wir diese Kinder so schnell als möglich in das deutsche System zu integrieren und geben die wirklich von vorne an alle die Möglichkeit, sich hier zu entfalten.
Okay.
Mit immer noch die Möglichkeit, die Muttersprache zu vertiefen.
Genau.
So mit ein paar Stunden Muttersprache im Unterricht.
Aber es war teuer.
Es gab ein paar Jahre, wo die probiert haben. Das Problem ist, dass der Schulsystem, die Bildung, ist Landessache. Und der CSU hat ein anderes Modell im Kopf. Ja.
Auf Landesebene war es anders.
Hat sich etabliert, das andere Modell, das hat einen Namen gehabt, Nationalklassen.
Okay.
Das heißt, alle die Kinder, die Italienisch gesprochen haben, sind in einer Klasse, wo alles auf Italienisch gemacht wurde und dann ein paar Stunden Deutsch. Und so war auch gedacht für Kinder aus der Türkei zum Beispiel oder aus der Ex-Jugoslawien und so weiter. Die Stadt konnte dann nicht wirklich dagegen
halten,
weil es gibt Schulen in München, die nicht unter dem Land, sondern direkt unter die Stadt
die
sind.
Stadt sind.
Aber es sind wenige Schulen. Und im Prinzip am Ende der 70er Jahre ist dieses Modell der Nationalklassen überall gewählt wurde und auch andere Bundesländer haben das Gleiche gemacht.
Das Paradox und unglaublich zu denken ist, dass auf der Ebene der Finanzierung, dass die Deutschen haben sozusagen die Kurse für die Muttersprachen sozusagen oder für die ausländische Sprache und die Länder haben sie für die deutschen Teil. Habe ich richtig verstanden? Also es war komisch, also irgendwie fast ein Paradox.
Ja, und das Problem liegt in den Ergebnissen.
Okay.
Weil die Kinder, die dann alles in der eigenen Muttersprache gemacht haben, ja, obwohl ein paar Stunden Deutsch da gesichert wurde, waren nicht in der Lage, Abitur zu machen. Das ist das Problem.
Teilweise war es sogar schwierig, in eine Hauptschule zu kommen.
Ja, also die haben nicht einen Abschluss bekommen, die dann benutzt werden könnte, um einen besseren Arbeitsplatz zu finden als die eigenen Eltern. Das ist das Problem. Die Schule hat nicht so funktioniert, wie funktioniert sollte, um alle die gleiche Möglichkeit zu geben, weil diese Kinder haben dann tatsächlich nicht die Möglichkeit gehabt, eine Qualifikation zu machen oder an der Uni zu gehen.
Sie sind einfach da geblieben, wo sie waren.
Und auch viele Male ohne Abschluss. So, das heißt, es war auch kompliziert in der Arbeitswelt, eine Arbeit zu finden, die nicht nur Hilfskraft bedeutet. Und
was, ja? Weil eben das, diese Hintergedanke war immer, die gehen dann zurück. Aber eigentlich ja. An sich hat sich nicht, diese Rechnung hat nicht wirklich funktioniert, weil dann ein großer Teil von denen ist trotzdem hier geblieben, aber unqualifiziert. Und insofern, ja, das genau. Hat jetzt eher größere Probleme, wenn wir jetzt aus der heutigen Perspektive sehen. Es ist viel problematischer, als man hypothetisiert hätte.
Ja, und noch gravierend war dieser Anwerbestopp für die Kinder der Arbeitsmigranten, genau. Weil auch wenn die, sagen wir so, aus der Türkei jetzt nach Deutschland gebracht wurden, die haben keine Möglichkeit, die Arbeitsaufenthalt zu bekommen.
Okay.
So, das heißt, die haben keine Möglichkeit, eine Arbeit zu nehmen, auch wenn vielleicht Arbeitsstelle frei waren, die haben keine Arbeitserlaubnis bekommen, weil nach 73 keine aus der Ausland eine Arbeit bekommen
sollten. Also das ist dieser politische Status und der Arbeitsstatus und dieser Bildungsstatus. Genau. Alle drei waren einfach so eine Triangulation, dass sie da einfach sie gelähmt auch in ihrer Entwicklung als Arbeiter, aber auch als Person, genau. Weil natürlich hat man viel mehr Schwierigkeiten und auch die Gesellschaft sind getrennt geblieben.
In München war der Ausländerbeirat mit dem Themen wirklich Schule und auch Qualifikation, also genau für diese jungen Menschen, die gekommen sind als Kinder, die noch nicht vielleicht 16 waren, aber die dann keine Möglichkeit gehabt zu arbeiten. Also das war unglaublich. Und die haben wirklich aber alles versucht, um diese 16-Jährigen die Möglichkeit zu geben, nach der Schule dann doch eine Qualifikation
als Bildung oder wie auch immer.
Und immer wieder präsent machen, dass diese Regelung, der Anwerbestopp für diese jungen Leute nicht gelten sollten. Am Ende haben die geschafft. Also am Ende haben Ende der 70er Jahre auf Bundesebene diese Regelung aufgehoben. Mhm. Ja.
Diese historischen Hintergründe lassen uns irgendwie auch besser verstehen, was unter anderem dazu beigetragen hat, diese Unterrepräsentanz der AusländerInnen in Schlüsselpositionen in Deutschland beizubehalten. Und obwohl Italien und Deutschland zwei unterschiedliche Migrationsländer sind, sind zweite und dritte Generationen oft mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Silvia Bertino, Dozentin für Italienisch und Mitglied vom Verein Amici d'Italia e.V. in Regensburg, ist überzeugt, dass die Sprachkompetenzen wichtig sind, aber auch die Fähigkeit, über ihre eigene Wurzel zu reflektieren. So hatte sie uns erzählt, wie sie deswegen auf die Idee gekommen ist, beide Gruppen in Verbindung zu setzen. Wir hören einen übersetzten Abschnitt aus dem Interview, das ursprünglich auf Italienisch war, und dessen integrale Version ist ebenfalls auf unserem Podcast-Webseite zu finden, mit einem Transkript auf Deutsch. Hören wir rein.
Buongiorno, mi chiamo Silvia Bertino.
Guten Tag, mein Name ist Silvia Bertino. Ich komme aus Trieste und lebe seit 20 Jahren in Regensburg in Bayern. Ich bin umgezogen, weil ich einen Deutschen geheiratet habe und hierher gezogen bin. In Italien war ich viele Jahre lang als Lehrerin an einer öffentlichen Schule tätig. Hier in Regensburg arbeite ich hingegen in verschiedenen Bereichen, immer als Italienischlehrerin, sozusagen auf allen Ebenen, an der Volkshochschule und mit Konversationskursen an der Universität. Ich bin auch Reiseleiterin für italienische Gruppen und unterrichte Italienisch in Konsulatkursen für Kinder. Diese Kinder sind Kinder von ItalienerInnen und wachsen hier in Deutschland auf, gehören also zwei Welten an, von denen eine, Italien, weiter entfernt ist und mein Ziel ist es, ihnen zu helfen, sich kulturell zu integrieren. Mit dieser Absicht habe ich für die Bayern-Tagung für Fremdsprachenlehrkräfte einen Workshop für Italienischlehrer mit dem Titel Casa mia a casa tua, gli italiani di seconda generazione tra musica, integrazione ed impegno civile. Zu Deutsch, mein Zuhause ist dein Zuhause, ItalienerInnen der zweiten Generation zwischen Musik, Integration und bürgerschaftlichem Engagement vorgestellt. Ich fand es interessant, eine Parallele zwischen den Kindern von ItalienerInnen, die in Deutschland aufwachsen, und den Kindern von AusländerInnen, die in Italien geboren sind, zu ziehen. Italien wird nämlich immer multiethnischer. Viele sind Kinder, die in Italien geboren wurden und deren beide Elternteile keine Italiener sind. Und einige von ihnen haben es geschafft, sich durchzusetzen. Man denke nur an den Sport. Im Volleyball haben wir Paola Egonu, die Kapitänin der Nationalmannschaft, und dann zahlreiche AthletInnen bei den letzten Olympischen Spielen. Und schließlich die Musik. An die Musik habe ich gedacht, als ich meinen Vortrag vorbereitet habe. Insbesondere an das Festival von Sanremo, wo zwei Sänger mit nordafrikanischen Wurzeln aufgetreten sind. Gali und Mahmoud. Beide hatten ein schwieriges Leben in unserem Land, bevor sie berühmt wurden. Mein Ziel ist es, den Jugendlichen in den Sprachkursen auch eine Komponente der Empathie und Ähnlichkeit zu vermitteln. Ihr wächst als Italiener in Deutschland auf, sie als Ausländer in Italien. Als Sänger haben sie einen zusätzlichen Vorteil, um ihre persönliche Situation auszudrücken. Deshalb habe ich vorgeschlagen, ihnen zuzuhören und die Jugendlichen nach ihren Eindrücken gefragt, wer ihr Lieblingssänger ist und warum. Vor allem, woran erkennt man in den Liedern, dass sie Italiener der zweiten Generation sind? In Italien wird noch immer viel über die Kriterien für die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Ausländer und insbesondere an ihre Kinder diskutiert, unabhängig davon, ob sie in Italien geboren sind oder nicht. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert. Weshalb ein Teil des Workshops, der leider immer zu kurz ist für das, was nötig wäre, darauf abzielte, den Jugendlichen juristische Themen näher zu bringen. Wie zum Beispiel die Erklärung des Jus Soli oder Jus Sanguinis und das neue, sehr umstrittene italienische Konzept des Jus Scholae erklärt, das heißt, als Italiener anerkannt zu werden, weil man die Schule in Italien besucht hat. Completamento di questo percorso.
Niente applausi oramai, non sai più cosa vuoi, tutti a dirti cosa fai, ma sei sola coi tuoi guai, sembri triste amica mia. Vieni qui, mandala via, sai io stavo come te e so quanto male fa, ma poi finirà e quando sorridi ti vedo con i tuoi colori e i tuoi dolori dietro a quei gioventù, un grande cuore anche di più, amo come guardi me e anche tutti i tuoi perché, come sei un po' demodé, mentre cerchi un'altra te, tu sai che ovunque siamo noi, puoi parlarmi quando vuoi, sai cosa mi dà la tua felicità, ti vedo con i tuoi colori. ciò, tutto il terrore e l'orrore, non ho voluto tutto ciò. Con i tuoi colori e i tuoi dolori, forse non sai.
Und weil wir auch üben wollen, ist es uns ein Parallelbeispiel in Deutschland eingefallen. Naja, ganze kann man es nicht vergleichen, denn Gali und Mahmoud sich für eine Musikrichtung entschieden haben, die definitiv up-to-date ist, nämlich Trap. Aber die Schlagerszene bietet einige Beispiele von ItalienerInnen zweiter und dritter Generation, die auf ihre neomelodische Wurzel bestehen. Das war zum Beispiel Sei Bella Tu von Giovanni Zarrella, der momentan einer der bekanntesten Italiener in Deutschland ist. Er gehört großenteils zu dieser musikalischen Tradition, die in Deutschland definitiv eine bessere Stellung im Musikpanorama erreicht hat als in Italien. Giovanni Zarrella wurde am 4. März 1978 in Hechingen, Baden-Württemberg, geboren. Seine Eltern stammen aus Italien, sein Vater aus Kampanien, seine Mutter aus der Region um Maddaloni. Und Zarrella wuchs zweisprachig deutsch-italienisch auf. Schon als Kind lernte er Klavier und Orgel. Mit 15 Jahren begann er Gesangunterricht. Mit 16 gründete er seine erste Band. Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum IT-Systemkaufmann arbeitete er kurz im Vertrieb, bevor er 2001 durch die Castingshow Popstars Mitglied der erfolgreichen Popgruppe Brosis wurde. Nach der Auflösung der Band 2006 startete Zarrella eine Solokarriere und veröffentlichte mehrere Alben. Später wechselte er zum Schlager und erzielte 2019 mit dem Album La Vita è Bella große Erfolge. Platz 2 der deutschen Albumcharts und in Österreich sowie der Schweiz Top 10. Seit 2021 ist er Moderator seiner eigenen Sendung, die Giovanni Zarrella Show im ZDF. Zudem war er 2023 Coach bei The Voice of Germany. Zarrella sieht sich als Brücke zwischen zwei Kulturen. Er fühlt sich sowohl mit Italien als auch mit Deutschland verbunden. Viele Fans schätzen gerade diese Mischung aus italienischem Temperament und deutscher Bodenständigkeit. Für uns Leute der ersten Generation, die erst in der 2000er Jahre eingereist sind, klingen diese Lieder oft altmodisch und, seien wir ehrlich, ein wenig kitschig. Aber korrekter wäre es zu sagen, dass sie eher eine Form paralleler kulturellen Geschichte widerspiegeln, die sich hier in Deutschland entwickelt hat. Italien hat sich von jenen 50er, 70er oder 80er Jahren inzwischen entfernt. Aber hier ist die Zeit für die ausländischen Gemeinden langsamer vorangeschritten. In dem Sound von italienisch-deutscher Schlagermusik hört man das Echo der Zeit, in dem die Eltern dieser KünstlerInnen hier angekommen sind. Ihre Erinnerung an, wie es für sie war, aber vor allem findet man auch wieder ein Bild von der Italianität, das sich feste in dem deutschen kollektiven Denken eingesetzt hat und große Mühe hat, sich zu verändern. Einem, in dem den Wörtern Ciao Bella, Sole und Amore echt nicht aus dem Weg gehen kann. Sicher für das Nachkommen jener Generationen eine Herzensangelegenheit, aber nicht immer hilfreich, dieses klischeehaftiges Bild der Italienität zu überholen.
Aber wie sieht's nun konkret aus für die Kinder von italienischen AuswanderInnen, die heutzutage in die Schule kommen? Unsere Christina Cappellari klärt uns darüber auf in dem nächsten Beitrag.
Viele italienische Familien, die nach Bayern ziehen, stehen früher oder später vor denselben Frage. Wie funktioniert das Schulsystem hier? Und vor allem, was muss ich tun, um mein Kind richtig an eine staatliche Schule anzumelden? Heute möchten wir Ihnen einen Überblick geben, der Ihnen dabei hilft, die bayerische Schulwelt besser zu verstehen und Ihrem Kind einen guten Start zu ermöglichen. Bevor ein Kind in Bayern eingeschult wird, findet eine verpflichtende Sprachstandherhebung statt. Diese Untersuchung betrifft alle Kinder, die im kommenden Jahr eingeschult werden und ist besonders wichtig für Familien, in denen nicht ausschließlich Deutsch gesprochen wird. Der Test heißt Basis und er überprüft spielerisch, wie gut ein Kind Wörter versteht, Sätze bildet und Sprachklänge erkennt. Die Untersuchung dauert etwa 30 Minuten und Eltern dürfen, anders als in vielen anderen Ländern, dabei sein. Das Ergebnis kommt wenige Tage später in Papierform nach Hause. Wenn festgestellt wird, dass ein Kind noch zusätzliche Unterstützung beim Deutschlernen braucht, wird es automatisch in ein gezieltes Förderprogramm aufgenommen. Sobald der Einschulungstermin näher rückt, stellt sich die nächste Frage: An welche Schule kann ich mein Kind überhaupt anmelden? In Bayern gilt das sogenannte Sprengelsystem. Das bedeutet, jede Wohnadresse gehört zu einem bestimmten Schulbezirk und in der Regel besuchen Kinder die Grundschule, die diesem Bezirk zugeordnet ist. Um herauszufinden, welche das ist, gibt es sehr praktische Online-Suchen. Sie geben einfach ihre Adresse ein und sofort erscheinen alle Grundschulen, bei denen ihr Kind angemeldet werden kann. Dieses System ist für viele Familien neu, besonders für diejenigen, die aus Italien kommen, wo die Wahl der Schule oft freier ist. In Bayern sorgt der Sprengel dafür, dass Wege kurz bleiben und jedes Kind einen festen Platz hat. Ein weiterer wichtiger Schritt vor der Einschulung ist der Austausch zwischen Kindergarten und Grundschule. Die Erzieherinnen und Erzieher kennen ihr Kind gut und unterstützen die Lehrkräfte dabei, den Start möglichst angenehm zu gestalten. Gemeinsam mit den Eltern wird dokumentiert, wie das Kind besonders gut kann und in welchen Bereichen es vielleicht noch Unterstützung braucht. Für viele Familien, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind, ist dieser Austausch besonders wertvoll, weil er hilft, sprachliche oder organisatorische Unsicherheiten früh zu klären. Für Eltern, die sich im deutschen Bildungssystem noch nicht sicher fühlen, und das trifft auch viele zu, gibt es die staatliche Schulberatungsstelle in München. Dort helfen speziell ausgebildete Beraterinnen und Berater dabei, alle Fragen zu klären. Welcher Bildungsgang passt zu meinem Kind? Was bedeuten Begriffe wie Gymnasium, Realschule oder Mittelschule? Welche Unterlagen brauche ich für die Anmeldung? Und was passiert, wenn mein Kind später die Schulart wechseln möchte? Die Beraterinnen und Berater antworten nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und immer wieder auch auf Italienisch. Gerade für Familien, die nach Italienisch oder zweisprachigem Unterricht fragen, ist diese Stelle eine große Unterstützung. Viele italienische Familien fragen sich außerdem, wie das bayerische Schulsystem im Vergleich zum italienischen aufgebaut ist. Die wichtigste Besonderheit ist, dass in Bayern die Entscheidung über die weiterführende Schule schon nach der 4. Klasse getroffen wird. Doch keine Sorge, Bayern bietet flexible Wege. Kinder können später die Schulart wechseln, zusätzliche Sprachförderungen erhalten und Unterstützung bekommen, wenn sie aus dem Ausland neu ankommen. Auch wenn alles zunächst sehr anders wirkt, mit den richtigen Informationen findet man sich schnell zurecht. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem starken Bezug zur italienischen Sprache und Kultur sind, gibt es zusätzlich zu den staatlichen Schulen einige besondere Angebote in Bayern. Zum Beispiel die italienischen Sektionen an bestimmten Gymnasien, etwa am Ruprecht-Gymnasium in München zum Beispiel. Dort wird teilweise zweisprachig unterrichtet und eine italienische Muttersprachlerin ist direkt in die Sektion integriert. Diese Angebote richten sich allerdings erst an ältere Schülerinnen und Schüler, nicht an Grundschulkinder. Für viele Familien bleibt jedoch die staatliche Grundschule der wichtigste Startpunkt, und genau dafür ist Bayern gut vorbereitet. Wenn Sie also gerade erst in Bayern angekommen sind oder vielleicht schon länger hier leben und Ihr Kind bald eingeschult wird, können Sie sicher sein, Sie sind nicht allein. Es gibt klare Abläufe, viele Unterstützungsstrukturen und Menschen, die bereit sind, Ihnen zu helfen. Und Ihr Kind hat gute Chancen, hier in eine erfolgreiche, warme und stabile Schullaufbahn zu starten. Informationen über die Einschulung sowie über die Schularten in Bayern findet man unter der Website des Bayerischen Kultusministeriums www.km.bayern.de/lernen/schularten. Für die Unterschiede zwischen den italienischen und bayerischen Schulsystemen www.mein-bildungsweg.de/infografik-italienisch. Für weitere Beratung empfehlen wir staatliche Schulberatungsstelle für München, Stadt und Landkreis in der Infanteriestraße 7, 80797 München. Gymnasien, die eine italienische Sektion haben, befinden sich in München, Ruprecht-Gymnasium, und in Nürnberg, Martin-Behaim-Gymnasium. In München befinden noch die bilinguale Schule Leonardo da Vinci und eventuell die Europäische Schule, beide aber auf privaten Kosten zu tragen.
Danke an Christina für diesen sehr informativen Beitrag. Für uns Italienerinnen in München ist das Thema Auswandern, sich integrieren, sich wohlfühlen, sich heimisch fühlen ein Dauerthema. So, auch wenn wir froh waren, es zumindest berührt zu haben, sind wir sicherlich nicht damit fertig geworden. Und ziemlich sicher werden wir in Zukunft nochmal darüber reden und reflektieren. Bis dahin laden wir euch darauf ein, die integralen Versionen der heutigen Interviews auf unserer Podcast-Seite anzuhören und nochmal einen Blick auf die aktuellen Veranstaltungen in unsere nächste Rubrik zu werfen.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Liebe Freunde von Lora Italiana, schauen wir uns an, was Dezember kulturell anzubieten hat. Wir beenden das Jahr 2025 mit zwei musikalischen Terminen. Zuerst kommt am 5. Dezember das große Mitmachprojekt von Opera Semplice. Turandot für alle, so heißt es, bringt Amateurchöre unterschiedlicher Herkunft mit den Profimusikerinnen Serena Killemi und Maria Nelli zusammen. Gemeinsam erarbeiten sie Highlights aus Puccinis Oper und präsentieren sie in einer öffentlichen Aufführung, ein interkulturelles Musikprojekt zum 70. Jubiläum des Anwerbeabkommens mit Italien, wovon wir von Lora Italiana bereits berichtet haben. Der Anfang ist um 20 Uhr im Einstein Kultur in der Einsteinstraße 42 in München. Karten sind unter www.eventim.de bestellbar. Und wir hören weiter Musik mit dem Klavierabend von Beatrice und Eleonora Dall'Agnese am 9. Dezember. Die Zwillingsschwestern gehören zu den vielversprechendsten und faszinierendsten Klavierduos ihrer Generation und bringen eine außergewöhnliche Mischung aus künstlicher Tiefe, perfekter Koordination und angeborene Musikalität auf die Bühne. Im Programm stehen Musikstücke von Respighi, Czerny und Stravinsky. Der Anfang ist um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Italienischen Kulturinstituts. Bitte meldet euch bei Interesse bei www.eventbrite.de für kostenlose Karten. Und viel Spaß und frohe Weihnachten wünschen wir euch dabei.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Und auch für heute sind wir am Ende unserer Sendung gelangt. Vielen Dank an unsere Gäste, Professorin Grazia Prontera und Silvia Bertino. Zuständig für die Redaktion waren in der heutigen Folge Andrea Bonacina, Christina Cappellari, Sergio Spazi und Fabiana Saviano. An der Technik war Andrea Bonacina. Die Zwischen- und Hintergrundmusik zu unseren Beiträgen sind von Kevin MacLeod, Chilled Music, Alexander Nakarada, Raphael Krux, Musical Files und Brian Holz. Von Fabiana Saviano und
Andrea Bonacina
einen lieben Dank natürlich auch an euch, die mit uns eine italienische Stunde verbracht habt.
Wenn euch die heutige Sendung gut gefallen hat und uns weiter empfehlen möchtet, besucht unser Instagram-Profil Lora Italiana Monaco oder kommt auf unsere Facebook-Seite L'Ora Italiana-Radiolora, wo ihr unter anderem den Link zum Podcast der aktuellen Folge finden könnt. Und natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail kontaktieren, und zwar unter loraitalianamonaco@gmail.com.
Wir wünschen euch einen schönen Monat, frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch mit den Sendungen von Radio Lora München 92.4. Und wir hören uns wieder am ersten Dienstag im neuen Jahr, dem 6. Januar 2026. Bis dahin, buona serata e a presto!